Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Es ist Mittwoch, der 9. Juli schon. In ganz großen Schritten geht es dem Sommer entgegen und damit auch der Festspielsaison. Traditionell am 25. Juli eröffnen die Bayreuther Festspiele und die sind heute auch unser Thema beim Podcast von Backstage Classical. Mein Gast heute ist die Intendantin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner. Und von ihr wollen wir natürlich so viel wie möglich rauskriegen über die Eröffnung, dieses Mal mit den Meistersingern von Nürnberg in der Regie von Matthias Davids, einem Musical-Regisseur. Und wir dürfen gespannt sein, wie er dieser einzigen in Bayreuth gespielten lustigen Oper von Richard Wagner begegnet. Lustig, auch wenn die Historie der Meistersinger ja bekanntlich relativ komplex ist. Dieser Podcast wird präsentiert und unterstützt von der Privatsektkellerei Geldermann, die seit Jahren die Bayreuther Festspiele begleitet, auch als Sponsor und jedes Jahr einen Bayreuther Festspiel-Cuvée kreiert. 2025 natürlich zu den Meistersingern von Nürnberg. Und wenn ich hier lese, wie dieser Cuvée dieses Jahr beschrieben wird, ja, dann erinnert mich schon sehr viel an die klassische Musik. Die Chef de Car von Geldermann, Deborah Ruffing-Tabon, hat dieses Mal ein Pinot Blanc komponiert, sein intensives Bouquet, verwöhnt mit feiner Frucht von Pfirsich und Birne sowie zarten Haselnussnoten und die feine Perlage, ich liebe dieses Vokabular der Sektmenschen, die feine Perlage schimmert elegant und goldgelb im Glas und das Etikett der Festspiel-Cuvée interpretiert zentrale Motive der diesjährigen Bühneninszenierung der Meistersinger von Nürnberg. Gemeinsam mit Geldermann werden wir am kommenden Montag auch zwei Tickets für die Bayreuther Festspiele, nämlich für die Meistersinger, verlosen. All das passiert im Newsletter von Backstage Classical. Also wenn ihr mitmachen wollt, gerne schnell abonnieren. Den Link gibt es in den Shownotes und am Montag werden dann die zwei Karten für die Bayreuther Festspiele gemeinsam mit Geldermann verlost. So, das war eine lange Intro. Umso wichtiger, dass wir jetzt endlich zu Potte kommen hier. Ich glaube, sie wartet schon ein bisschen in der Leitung. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Katharina.
Guten Morgen, Axel, grüß dich.
Du kommst gerade aus Shanghai. Ich weiß nicht, ob du noch ein Jetlag hast oder nicht. Dort war Premiere von, ich glaube, was? Tristan, ne? Von Schwab. Wie ist es gelaufen?
Sehr gut, war sehr, sehr schön, war ausverkauft, war sehr viel junges Publikum, war großes Interesse und gab auch viel Applaus, großen Applaus und war tolles Dirigat, also alles bestens. Wieder schöne Wiederaufnahme auch, also wirklich gut geprobt auch.
War ja für viele auch eine Überraschung, jetzt Bayreuther Festspiele haben jetzt eine Dependance, das macht die nächsten zwei Jahre auch noch in Shanghai. Es ist tatsächlich Expansionskurs, den ihr da macht, oder?
Naja, Dependance würde ich nicht sagen. Ich bin ja froh um kulturellen Austausch. Ja. Start hat der Tristan von Roland Schwab gemacht und im nächsten Jahr kommt eine Inszenierung von mir. Mhm. Das hat also mit dem Bayreuther Festspiel nur so halb was zu tun, sondern von mir selber für Shanghai eine Neuproduktion. Okay. Und dann im dritten Jahr gibt es nochmal den Tannhäuser von meinem Vater. Also es ist sozusagen kultureller Austausch und das war mir auch wirklich wichtig, dass es den gibt.
Okay, kommen wir zurück nach Bayreuth selber. Da ist wahrscheinlich gerade der große Probenrummel im Gange, oder?
So ist es. Wir proben auf Hochtouren und soweit, toi toi toi, läuft alles gut.
Die Meistersinger sind die Neuproduktionen. Und auch da hast du die Leute ja überrascht mit einem Regisseur, Michael Davids, der eigentlich aus der Musical-Ecke kommt. Aber wahrscheinlich passt das ausgerechnet zu den Meistersingern wahrscheinlich gar nicht schlecht, oder?
Ja, vor allem sind ja Musical-Regisseure vor allem dafür bekannt, dass sie sehr, sehr geschickt und gut viele Menschen bewegen können. Und das ist auch gerade das, was ein Meistersinger vor allem erfordert. Mhm. Und so viel kann ich, glaube ich, schon zur Inszenierung verraten. Das macht er unglaublich gut.
Es werden viele Menschen bewegt, willst du uns verraten?
Nein, nicht nur grundsätzlich bei dem Stück.
Aber von links nach rechts, nein, und von rechts nach links.
Es ist sehr viel choreografiert. Er kommt eben vom Musical, da ist viel choreografiert, da ist was los, auch eben mit den vielen Menschen ist was los und nicht nur in den Einzelszenen ist was los, sondern eben auch, wo viele Leute, wo der Chor auf der Bühne ist, wo Statisterie auf der Bühne ist, da bei der Prügelszene, da wirst du Dinge erleben.
Man sieht das ja, seit du die Festspiele leitest, überraschst du immer wieder durch die Namen der Regisseure, die du da findest. Wie kommst du an so jemanden wie Matthias Davids? Der liegt jetzt ja nicht nahe. Der hat nicht schon an der, weiß nicht, Metropolitan Opera und in irgendwo in der Wiener Staatsoper und ich weiß nicht wo inszeniert, sondern den musst du ja irgendwo ja, ausgegraben haben.
Ja, ich gehe da eigentlich erstmal immer rein und frage mich, was will ich denn mit der Neuinszenierung von einem Stück? Wir sind ja sehr monothematisch, wie alle wissen. Was will ich denn mit der nächsten Neuinszenierung eines Stücks erzählen? Also worauf soll da der Schwerpunkt liegen? Und wir hatten ja jetzt auch zwei sehr, wie soll ich sagen, politische Deutungen des Stückes. Und ich wollte wirklich mal auch in das Stück eine Leichtigkeit reinbringen, Augenzwinkern. Der Schwerpunkt liegt auf der komischen Oper. Und da habe ich mich nach links und rechts umgeguckt und da kam ich dann tatsächlich auf Matthias Davids, dem ich das vollumfänglich zugeschaut habe. Und ja, ich hoffe auch sehr, dass ich mich nicht getäuscht habe, aber bisher lässt sich sehr gut an.
Das ist ja schon das Tolle, auch wenn man Intendantin wahrscheinlich der Bayreuther Festspiele ist, dass man langfristig und gezwungen ist, monothematisch zu denken. Und gerade die Meistersinger war wahrscheinlich kein Zufall, dass das dein Debüt auch in Bayreuth war, also dein Regiedebüt in Bayreuth. Du hast damals das Publikum selbst mit auf die Bühne gebracht, hast für bei manchen für Irritation, bei anderen für Jubel gesorgt, so wie sich das gehört, hast die Rolle des Sachs vollkommen neu interpretiert, nicht nur als den guten Wissenden, sondern vielleicht auch als den Besserwissenden, dem wir vielleicht auch nicht immer so vertrauen können. Dann wiederum hast du Barry Kosky geholt mit einer ganz anderen Fragestellung auf die Meistersinger. Sind die Meistersinger, gerade weil sie so leicht erscheinen, eins der schwierigsten Werke, die man in Bayreuth inszenieren kann, auch wegen der historischen Tradition und wegen der historischen Aufgeladenheit des Stoffes?
Aus meiner Sicht absolut, ja.
Aber das heißt, man entscheidet sich jetzt auch, nachdem man die anderen beiden Inszenierungen gehabt hat, kann man sich wieder zu etwas Unpolitischerem hinwenden?
Wir hatten jetzt zwei sehr politische Deutungen und tatsächlich, jetzt heute, der Schwerpunkt liegt auf der komischen Oper.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und wir wollen auch gar nicht zu viel über die Meistersinger verraten, weil die wollen wir dann ja sehen. Übrigens kann man auch wieder im Kino sehen, glaube ich, oder?
Jawohl, kann man. Freut mich auch sehr. Und ja, ich bin auch gespannt. Michael Spiers gibt sein Debüt als Stolzing. Ja, also auch da freue ich mich sehr drauf. Ich durfte ja schon ein bisschen was hören. Das wird sicherlich auch sehr gut.
Spannend. Wie gesagt, wir gucken uns das alles am 25. an, entweder live vor Ort in Bayreuth oder in einem Kino um ihre Ecke. Die Meistersinger sind auch deshalb besonders spannend, Katharina, weil es ist auch eine Oper des Chores. Und da gab es ja irgendwie in den letzten Jahren immer wieder eine Neuordnung. Der Chordirektor wurde neu bestimmt mit Eitler de Lint. Dann wurde über Sparmaßnahmen im Chor gesprochen. Jetzt hast du gesagt, du hast Proben angehört. Können wir uns alle ein bisschen entspannen?
Also ich finde ja. Aber komm und hör dir es an, Axel, dann weißt du es.
Aber es ist schon auch so eine neue Personalie zu bestimmen, ist ja nicht unwichtig, oder? Also auch da.
Nein, das ist überhaupt nicht unwichtig. Aber natürlich hat Herr Eitler de Lint eine unglaublich große Erfahrung. Der hat alle Wagner-Werke in Leipzig gemacht, kann mit einem großen Chor umgehen. Und das ist ja auch nicht jemand, der unbekannt ist, gerade in diesem Repertoire.
Absolut. Und das ist auch jemand, der tatsächlich, ja, ein Neuanfang wird es ja nicht sein, aber eine Tradition fortführen kann und trotzdem etwas neu denken muss. Ich glaube, das ist ja schon wichtig, auch wenn man so Festspiele wie die Bayreuther Festspiele leitet, oder? Du kannst ja nicht immer stehen bleiben, sondern du musst auch Dinge weiterentwickeln und dazu gehören auch Strukturen wahrscheinlich. Und das war ja eine Diskussion, die uns jetzt schon begleitet hat, die letzten Jahre.
Ja, natürlich. Man ist natürlich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage auch gezwungen, die Strukturen teilweise zu ändern. Es hilft ja nichts, wenn kein Geld da ist, kann man es nicht ausgeben. Das ist relativ einfach.
Da hast du, glaube ich, auch dafür gekämpft, dass man das so machen kann, dass die künstlerische Qualität nicht darunter leidet. Und wir haben es ja überall damit Sparmaßnahmen zu tun. Wenn wir nach Berlin gucken, ist ja noch viel schlimmer die Situation. In Österreich fängt es auch schon an. Wie gehst du als Leiterin einer der Festspiele damit um? Sagst du, wir müssen uns den Gegebenheiten irgendwie auch beugen? Wie sind die Diskussionen mit Politikerinnen und Politikern, die du führst? Verstehen die auch deine Zwangslage, dass irgendwann Schluss ist mit Sparen, weil dann geht's nicht mehr?
Also definitiv brauchen wir irgendwann die Tarifsteigerung von den Gesellschaftern, weil dann geht es tatsächlich irgendwann nicht mehr, weil im Moment zahlen wir die Tarifsteigerung aus eigener Tasche, wenn du so möchtest. Und das ist aber faktisch eine Kürzung. Und im Moment müssen wir diese Kürzung auffangen, indem wir sparen. Wir können aber meiner Meinung nach aus künstlerischer Sicht nur bis zu dem Punkt sparen, wo es künstlerisch keine Beeinträchtigungen gibt. Mhm. Und in dem Moment, wo es künstlerische Beeinträchtigungen gibt, muss man tatsächlich dann auch diese Tarifsteigerungen kriegen. Wir haben gespart, wir haben das bisher aus eigener Tasche bezahlt. Aber letztlich, wenn wir selber bezahlen müssen, ist es ja an irgendeiner Stelle eine Kürzung. Und irgendwann kommt aber auch der Punkt, wo das Geld eben nicht mehr reicht. Und diesen Punkt dürfen wir nicht erreichen. Also irgendwann müssen diese Tarifsteigerungen kommen.
Das heißt, es stehen wahrscheinlich nochmal Verhandlungen vor der Tür, die nicht ganz erfreulich sein werden, beziehungsweise wo man tatsächlich auch um die Existenz verhandeln
ja,
muss?
Ja, natürlich, aber das weiß auch jeder. Also das wissen natürlich auch die Gesellschafter, dass wir diese Tarifsteigerung brauchen. Also dass Geld endlich ist.
Aber es ist ja gerade interessant, dass in dieser Zeit, in der es um Kulturstreichung geht, die Kulturinstitutionen sich ganz unterschiedlich positionieren. Und wahrscheinlich die Kraft des Ganzen liegt in dem, was man auf der Bühne macht am Ende des Tages. Deshalb lass uns da nochmal kurz drauf zurückkommen. Denn gerade in diesem Jahr werden ja auch viele Sachen wieder neu angefasst. Valentin Schwarz, der Ring, ist in der Werkstatt. Was kannst du aus der Werkstatt berichten?
Da kann ich noch gar nicht so viel berichten, weil wir noch nicht bei den Bühnen Orchesterproben waren. Wir sind im Moment bei den Ringsitzproben. Simone Young macht das hervorragend. Also es macht Spaß, ihr zuhören zu dürfen. Es wächst auch mit dem Orchester immer mehr zusammen. Es ist eine tolle Arbeit mit der Simone. Die Ringbühnenorchesterproben stehen jetzt dann erst ins Haus und dann kann man tatsächlich erst in Anführungszeichen mehr sagen, gerade was das Szenische angeht, weil ich da auch immer erst die Veränderungen sehe.
Aber das finde ich auch eine spannende Geschichte. Also gerade Valentin Schwarz, ich weiß, nach der Premiere, nach dem ersten Jahr, du warst immer schon überzeugt von ihm. Mhm. Beim Publikum war das nicht immer so. Und trotzdem hat er natürlich jetzt jedes Sommer, kommt er wieder zurück und arbeitet weiter. Im letzten Jahr hat man auch schon die Veränderungen gesehen. Ist das etwas, was ihr auch zusammen besprecht, wo man sagt, ey, vielleicht haben die Leute da doch noch, brauchen ein bisschen Hilfe, da können wir das noch machen. Wie funktioniert dieser Werkstattcharakter im Laufe des Jahres? Tauschen die Leute sich mit dir aus? Gehen sie in sich und denken selber nach? Wie funktioniert das?
Also gerade mit Valentin habe ich sehr viel geredet auch. Ich weiß noch, auch im ersten Jahr, wie wir dann auch teilweise ein bisschen Feedback auch vom Publikum hatten, wo Leute auch einfach sagten, das finden wir stark, das konnten wir jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich habe da sehr viel mit Valentin geredet und er hat sich das auch, ich glaube, er hat sich das auch zu Herzen genommen. Manche Dinge hat er einfach nicht so gesehen. Das ist ja dann auch sein Recht, sozusagen, absolut, das nicht so zu sehen. Gleichzeitig hat er das alles sehr ernst genommen, was auch als Feedback vom Publikum, von mir oder auch vom Haus kam. Das hat er sehr, sehr ernst genommen und hat, glaube ich, da auch schon auch sehr mit seinem Dramaturgen auch nochmal, ist er in Klausur gegangen, hat sich getroffen, hat diese Punkte auch nochmal besprochen, also die er da als Feedback bekommen hat. Ich glaube, Valentin ist einer der Regisseure, die das wirklich auch sehr ernst genommen hat, auch wenn das Publikum ihn direkt angesprochen oder angeschrieben hat, hat er das immer mehr als zur Kenntnis genommen.
Absolut, der ist da total dialogisch und es kann ja auch passieren, also mir ist es mit dem Castorfring so gegangen, wenn man dann als Publikum auch nochmal zurückkommt, kann man ja auch selbst nochmal in die Werkstatt gehen. Ja? Also ich weiß, dass beim Castorfring beim ersten Durchgang habe ich auch gedacht, oh Mann, ey, da passt ja irgendwie gar nichts zusammen. Aber wenn man sich es dann nochmal anguckt, wächst man selber ja irgendwie auch, oder? Geht dir das auch manchmal so, dass du Inszenierungen aus dem Vorjahr wieder siehst und denkst, ey, da habe ich was überhaupt nicht gesehen und jetzt wird es mir viel klarer?
Ja, natürlich auch, weißt du, je nachdem, ob man auch andere Sänger, andere Besetzung hat, teilweise spielen die Leute das ja auch ganz anders. Also gerade das macht, finde ich, auch einen großen Unterschied. Mhm. oder kann einen großen Unterschied machen. Und dass auch eine neue Person oder ein neuer Künstler, eine neue Künstlerin auch nochmal eine andere Seite betont oder dass der Regisseur eine andere Seite nochmal erarbeitet. Also da tut sich auch innerhalb der Besetzung was. Und natürlich entdeckt man, gerade bei so einem Riesenwerk wie beim Ring, entdeckt man immer wieder neue Dinge, natürlich auch von Jahr zu Jahr. Ich sehe natürlich wesentlich mehr Proben, wie wenn man nur einmal in die Vorstellung geht. Deswegen entdecke ich natürlich grundsätzlich, glaube ich, im Vorfeld schon etwas mehr. Aber im Prinzip ist es so, dass man natürlich gerade beim Ring locker zweimal reingehen kann und sich wahrscheinlich immer noch das ein oder andere Detail, wenn nicht gar größere Sachen entdeckt.
Und ich glaube, dass, wenn wir über Geld sprechen, über Legitimation von Kunst, ist ja tatsächlich, was Bayreuth auch legitimiert, dieser Werkstattcharakter, dass der Regisseur da nochmal anreißt, dass neue Künstlerinnen und Künstler kommen, dass man wirklich dieses große Mammutwerk des Ringes noch einmal neu erarbeitet. Jetzt gab es, glaube ich, irgendeine Querschüsse. Jonas Kaufmann hat, glaube ich, gesagt, dieser Werkstattcharakter, der ist nicht mehr zeitgemäß. Die Leute wollen durch die Gegend fliegen. Die Leute haben nebenbei noch eine Tosca aufzunehmen. Und da ist doch Bayreuth, wird es schwer haben, Künstlerinnen und Künstler zu kriegen. Siehst du das auch so? Oder würdest du sagen, nee, gerade der Werkstattcharakter macht Bayreuth auch attraktiv?
Ja, ich halte das ja. Ich meine, wir sind ja nicht mehr mit der Pferdekutsche unterwegs. Ich meine, das ist ja heutzutage durchaus beides noch möglich. Also, weißt du, Bayreuth hat ja einen kleinen Flugplatz, man kommt ja von A nach B. Also es ist ja nicht ausschließlich so, dass man sozusagen 8 Wochen Probezeit in Bayreuth an einem Ort klebt, sondern uns ist das natürlich durchaus auch bewusst, dass Sänger auch noch anderweitig Geld verdienen wollen und müssen oder sich anderweitig auch künstlerisch nochmal präsentieren wollen. Das ist uns völlig klar, aber da wir eben in einem Zeitalter schon von relativ guten Transportmitteln leben, ist das auch möglich und wir versuchen das auch möglich zu machen, das ist gar keine Frage. Und die meisten kriegen das tatsächlich wirklich gut unter einen Hut, die meisten Künstlerinnen und Künstler kriegen das gut unter einen Hut. Wir versuchen das von unserer Seite, soweit das seriös geht und soweit wir den Werkstattgedanken dabei noch nachverfolgen können und den auch leben können, zu ermöglichen. Das hat auch einfach manchmal viel mit Probenplanung zu tun, dass man Künstlerinnen und Künstlern was ermöglicht. Teilweise hat es auch eben mit dem Willen der Künstlerinnen und Künstler zu tun, wie viel sie reisen wollen. Ich glaube schon, dass wir da einen guten Mittelweg aus beiden gefunden haben.
Aber das ist ja auch etwas, was sich dauernd bewegt tatsächlich, oder? Also diese alte Mentalität von wir bunkern uns hier mal 6 Wochen ein und gucken gar nicht nach draußen, das kann man tatsächlich heute in diesem Geschäft wahrscheinlich nicht mehr so aufrechterhalten. Auch da muss man neue Wege finden wahrscheinlich. Ne?
Natürlich, das kannst du auch gar nicht mehr aufrechterhalten. Du kannst auch nicht von Künstlerinnen und Künstlern erwarten, dass sie 6 Wochen ausschließlich exklusiv bei dort zur Verfügung stehen. Das tun wir auch nicht. Das hat der Vater natürlich getan, das ist klar, der hatte da eine sehr rigorose Haltung. Ich versuche das immer zu ermöglichen, dass wir hier unsere Arbeit seriös machen können, auch den Werkstattgedanken seriös verfolgen können, aber gleichzeitig niemanden im Weg stehen, wenn er sich anderweitig präsentieren möchte.
Und man sieht, dass Abschiede auch Wiedersehen sein können. Auch das ist dieses Jahr zu beobachten. Der Lohengrin kommt zurück und mit dem Lohengrin von Yuval Charon kommt auch Christian Thielemann wieder zurück. Gab es da schon erste Proben?
Ja, da gab es erste Proben, die waren sehr gut, ja. Geprobt sozusagen inklusive Bühnenorchesterproben ist schon Parsifal und ist schon Lohengrin und beides war sehr erfreulich, szenisch wie musikalisch sehr erfreulich beides und jetzt warten wir eben gespannt auf Tristan Ring und die Neuproduktion.
Aber daran sieht man auch, dass diese Aufgeregtheit dann Thielemann hier, Thielemann da lohnen sich manchmal gar nicht, ne? Diese Chordiskussion, was weiß ich was, viele Dinge lösen sich einfach auch von selber und es ist eigentlich eine größere Normalität und Stabilität, als man im Alltagsgeschäft manchmal denkt, oder?
Ja, Bayreuth hat natürlich auch immer gewisse Abläufe, das hilft, ob die immer gut oder schlecht sind, sei dahingestellt, aber wir haben gewisse Abläufe aufgrund dessen, dass das Festspiel so strukturiert ist, wie es strukturiert ist. Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir natürlich die Bühnenzeit sehr viel nutzen müssen und wollen und dass Beleuchtungsproben für eine Neuproduktion immer grundsätzlich vorgeschaltet sind. Das ist was relativ Ungewöhnliches. Das sagen wir immer den Regisseuren davor, weil das so eigentlich nicht ist, sondern eigentlich inszeniert man erst und dann leuchtet man in den meisten Häusern. Hier ist es eben umgekehrt. Aber ich denke immer, wenn man das weiß, wie unsere Strukturen sind und das gut im Vorfeld kommuniziert ist, kann man damit auch gut umgehen. Und deswegen hat es auch eine, also die Stetigkeit der Struktur gibt auch eine gewisse Sicherheit.
Und auch da sieht man, dass Bayreuth sich trotzdem immer wieder auch wandelt. Du hast das kontinuierlich, seit du die Intendanz übernommen hast, gemacht, dieses Festspielhaus nach außen zu öffnen. Auch dieses Jahr stehen wieder auf der einen Seite, ich darf wieder dabei sein, Transparenzhinweis, das Open Air auf dem Programm.
Zwei
Open Airs.
Hoffentlich hast du dir zwei Tage Zeit.
Ja, ich habe mir zwei Tage. Beim letzten Mal hat es eins verregnet, aber ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Pablo Heras Casado wird das Festspielorchester dirigieren. Das Thema steht auch schon fest. Wahn, überall Wahn. Passt auch in unsere Zeit, würde ich sagen, oder?
Passt in unsere Zeit und passt zur Neuproduktion.
Merkst du das eigentlich auch in der Stadt, in Bayreuth, dass die Leute merken, ey, das öffnet sich, das ist ein anderes Bayreuth, das ist nicht mehr die Trutzburg, wo wir alle nicht reinkommen.
Ja, also gerade was die Open Airs angeht, werde ich sehr häufig angesprochen und das merke ich einfach, dass die Leute sehr gerne dahin kommen, unter anderem wegen dir.
Naja, genau. Nur deshalb. Wir müssen noch einmal ganz kurz über den letzten großen Punkt der Öffnung reden, das ist die Kinderoper. Und in diesem Jahr steht was auf dem Programm, Katharina?
Tannhäuser.
Keine leichte Kost, aber ihr werdet es wieder schaffen, das kindgerecht zu verpacken. Wer singt da dieses Mal?
Das singt Dorothea Herbert und Corby Welch singt den Tannhäuser.
Und wahrscheinlich ist da auch alles schon wieder ausverkauft.
Ist alles voll, also ausverkauft darf man ja nicht sagen, weil, jetzt muss ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen, wir nehmen ja von den Kindern kein Geld. Aha. Also gebucht.
Ausgebucht, so sagt man es.
Genau. Ausgebucht ist es. Na ja, genau, das ist es. Aber es wird wieder kindgerecht, aber sehr gut. Wir nehmen ja auch diesen Kinderopernstoff immer sehr ernst. Also wir verniedlichen nichts, sondern wir versuchen wirklich das Thema zwar kindgerecht, aber durchaus mit Ernst und nicht mit einer Leichtigkeit anzugehen. Und wir haben auch aus Erfahrung da gemerkt, dass die Kinder, wenn man sie ernst nimmt und sie ernst genommen werden, eine gute und tolle Resonanz auf die Kinderoper haben.
Ja, ist auch erstaunlich, ne? Also so umstritten manche Inszenierungen im Festspielhaus sind. Ich glaube, in allen Jahren der Kinderoper gab es nicht eine einzige Inszenierung, die irgendwie durchgefallen wäre, sondern das war wirklich konstant Begeisterung. Ja? Also es ist schon erstaunlich. Also das ist schon, habt ihr schon echt was auf die Beine gestellt. Nächstes Jahr ist ein 150-jähriges Jubiläum und da steht, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Stück auf dem Programm, was es so bei den Bayreuther Festspielen noch nie gab, nämlich Rienzi, richtig?
Genau so ist es und das kannst du auch wirklich nur 2026 bei uns einmalig erleben.
Und da verrätst du uns wahrscheinlich auch nicht mehr, sondern erst in der Pressekonferenz da.
Da kann ich dir leider erst aus Fairness gründen, weil das sollen ja alle gleichzeitig erfahren, mehr in der Pressekonferenz erzählen. Nein, wir haben auch den Dramaturgen dazu eingeladen. Ich glaube, der soll auch über die Inszenierung, vor allem auch über die Fassung was berichten, weil, wie du weißt, wird Rienzi ja immer meistens gekürzt gespielt, wie auch hier. Und ich finde, da soll Dr. Markus Kiesel, der die Fassung gekürzt hat, auch zu Wort kommen, weil das auch wichtig ist, dass derjenige, der die Verantwortung für die Kürzung der Fassung trägt, da zu Wort kommen darf.
Sag mir, von jetzt bis zum 25. Juli, ist das eigentlich eine schöne Zeit für dich oder würdest du am liebsten sagen, oh, einmal schnipsen und alles soll vorbei sein?
Natürlich ist das immer eine spannende Zeit. Probenzeit ist immer eine spannende Zeit.
Ich habe von schöner Zeit geredet, nicht von spannender Zeit.
Schön ist ja immer relativ. Natürlich, wenn es jetzt gerade wie letzte Woche so wahnsinnig warm war, würde man vielleicht auch mal gerne irgendwie baden gehen oder aus dem Biergarten sitzen. Das ist da nicht der Fall. Dafür wird man aber andererseits, wie soll ich sagen, entlohnt, indem man eben Proben miterleben darf, wo tolle Sänger auf der Bühne stehen, wo man einen spannenden Prozess miterleben darf, gerade bei Meistersängern, wo man merkt, da entwickelt sich was Großes Künstlerisches und dann tritt das in den Hintergrund, dass man gewisse Dinge eben nicht machen kann gleichzeitig und dann tritt auch die Temperatur in den Hintergrund und man denkt, es ist toll, dass man jetzt diese Probe erleben durfte. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt als schön bezeichnen würde, aber auf jeden Fall ist es eine spannende Zeit, die ich nicht missen möchte und wenn ich was nicht missen möchte, ist es bestimmt auch schön.
Ich glaube, du bist schon voll im Tunnel Himmel und ich danke dir, dass du dir trotzdem noch kurz Zeit genommen hast, um uns einen kleinen Einblick in die Stimmung der Bayreuther Festspiele zu geben. Am 25., eigentlich am 24. mit dem Open Air geht es, wird vorgewärmt dann nochmal, ja, und am 25. geht es dann richtig los mit den Meistersingern. Und wir haben heute nichts darüber erfahren, außer dass Personen von links nach rechts geführt werden. Müssen wir uns das doch angucken. Wir freuen uns drauf, Katharina.
Danke dir. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
Katharina Wagner war das, die Intendantin der Bayreuther Festspiele. Am 25. Juli geht es los mit der Premiere der Meistersinger von Nürnberg. Am Tag zuvor lade ich euch natürlich schon herzlich ein. Da gibt es das Open Air am Fuße des Festspielhügels, das ich moderieren darf. Das wird auch nochmal wiederholt am 28. Juli. Also da können wir uns gerne auch wiedersehen. Und wie gesagt, gemeinsam mit der Privatsektkellerei Geldermann verlosen wir am Montag im kommenden Newsletter bei Backstage Classical 2 Karten eben für die Meistersinger von Nürnberg bei den Bayreuther Festspielen. Ihr könnt den Newsletter ganz einfach abonnieren. Ich habe euch einen Link in die Shownotes gestellt oder ihr guckt auf unserer Seite www.backstageclassical und meldet euch schnell an. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann ja bei den Bayreuther Festspielen. Ich denke, ihr habt einiges zu diskutieren. Empfehlt uns gern weiter, redet gern über unsere Themen. Und natürlich, man kann diesen Podcast nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis bald.